droppe ich jetzt auch einen Beat. Der ist nicht besessen fett, aber es ist ein fetter Beat. Leute sagen, sie mögen den Beat. Und dann sage ich herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Hochkultur-Podcast. Ich bin gerade erst aufgewacht. Wir haben eine lange Nacht hinter uns. Sind hier in der Kunstwerkstatt, eine Special-Folge, die ich mir nicht entgehen lassen konnte, weil ich meinen Homie Bazazian aus Köln hier habe. Er ist ein Produzenten-Urgestein aus Deutschland. Er hat schon in den 90ern, Ende 90er habe ich den Namen das erste Mal gehört. Früher habe ich gehört, er hat für Gentleman produziert, irgendwann Mitte der 2000er war er im Azad Camp. Dann habe ich ihn ein paar Jahre aus den Augen und Ohren verloren. Dann habe ich ihn wieder gehört beim russisch Roulette-Album von Haftbefehl. Und seitdem ist er einer der Produzenten, der hier die Szene dominiert. Ein krasser Sounddesigner, ein Mastermind, Producer. Heute hier Hochkultur-Podcast, Bazazian aka Benny Blanco. Wie geht's dir, Bro?
Ja, hi.
Hey,
fürs Machen vom Interview.
Ja, Mann. Erzähl mal erstmal zu deinem Namen, Benny Blanco, den hast du ja irgendwann abgelegt, weil auf einmal, also früher kannte man dich immer als Benny Blanco und dann ja. Gab es auf einmal, wenn man Benny Blanco eingegeben hat, irgendwie so einen kleinen, lockigen US-Produzent, der auch voll der witzige Charakter ist. Ich habe den neulich in so einer Serie von Little Dicky, da spielt er irgendwie sich selbst als so eine ganz überzentrisch, so eine überzogene Version von sich selber und ist der super witzige Charakter. Aber auf einmal gab es da so einen anderen Benny Blanco. Der Name kam doch eigentlich aus irgendeinem Gangsterfilm, oder? War das eines
von... Ja, Carlitos Way.
Genau, das war von Carlitos
Way. Das ist so der Typ, der Al Pacino am Ende kalt macht.
Ah, er ist der richtige Bad Guy.
Ja.
Okay. Und dein richtiger Name ist aber Ben Bazazian.
Genau.
Das ist ein persischer Nachname, ne?
Ja.
Und irgendwann hast du Blanco so kassiert als Teenager, dann, oder?
Ja, voll. Also der große Bruder von einem Freund von mir.
Hm.
Ich hatte früher so einen dünnen Schnäuzer, weißt du, diese dünnen,
ja.
So Jugendsünde-mäßig. Und dann sagt er immer so, Digga, du siehst aus wie Benny Blanco. Und dann war das irgendwie so gesetzt. Ne?
Ja.
So, ausgesucht habe ich mir das nicht so wirklich,
ja.
Aber dann war das irgendwie so halt eine Zeit. Und dann war das irgendwie auch so okay.
Ja.
Und aber so richtig geil fand ich es nicht. Und dann kam halt, wie du sagst, dieser Typ aus USA, also dieser Produzent, Benny Blanco. Und der hat ja so Pop-Sachen gemacht, ne? So Katy Perry und so. Also der ist schon auch so hart am Start mit seinen Sachen. Und ich habe irgendwann auch mal von der GEMA eine Anfrage bekommen, ob Katy Perry, California Girls, ob das mein Song ist so, und ob ich da die Rechte dran halte und
yes.
So. Yeah. Und dann natürlich so mal kurz überlegt, aber das kommt ja sowieso raus.
Ja,
ich will auch nicht sein Geld haben.
Nee,
und,
nee, klar.
Das war so ein bisschen so die Initialzündung, okay, das reicht mir jetzt so, weißt du?
Ja, das ist crazy. Und dann hast du einfach dein bürgerlicher Nachname?
Nee, ich war auch so, ich bin auch in sowas nicht gut, ne? Ja. Also wenn mich jetzt Leute fragen, wenn ich einen Song mit jemandem mache und der fragt mich, wie soll er heißen?
Ja.
Ich kann mir sowas nicht ausdenken.
Ja.
So, ne? Ich bin auch, ich könnte nie Texte schreiben.
Ja.
Ich bin nicht so gut in sowas, ne? Irgendwie, naja, irgendwann war das so die einfachste Lösung.
Ja, wann hast du denn angefangen, Musik zu machen?
Ich habe mit 13 angefangen, Gitarre zu spielen, oder mit 12,
ja.
Weil mein bester Freund damals Gitarre gespielt hat.
Ja.
Genau, habe ich auch so ein paar Jahre Unterricht gehabt und ja, so. Dann habe ich so ein bisschen in so Schulbands und so eine andere Band, die ich dann.
Gab es da irgendwie in deinem Leben schon so Hip-Hop oder war das noch so? Gab es Metal und Pop eher oder was?
Ja, ich bin eher so mit anderer Mucke groß geworden. Ja. Also, so Rap kam irgendwann von meiner großen Schwester, wie alle Musik, die ich irgendwann cool fand, kam von der. Und die hat natürlich auch so Tone Luck und BC Boys und so ein Kram irgendwie gehört und auch so die englische Sachen, Gunshot und so ein Kram. Das fand ich auch irgendwie mal cool.
Krass.
Ja, aber ich war nie so früher der Über-Rap-Fan. Ich habe eher so Punk-Mucke gehört und Hardcore, also da bin ich irgendwie groß geworden, ne?
Krass. Das hast du mir auch ganz spät irgendwann, also habe ich das erst, nachdem wir schon viel miteinander gearbeitet haben, hast du mir erst von deiner Rock-History erzählt und dann aber, wenn man dein Sound irgendwie kennt, obwohl er nicht rockig klingt.
Nee.
Und ehrlich gesagt, auch bei allen Songs, die wir je produziert haben, also auch, weil wir haben ja auch viele Sachen so zusammen produziert oder du hast Beats geschickt und ich habe noch Musiker draufspielen lassen, jede Art von Gitarre, die ich dir je geschickt habe als File, hast du aus dem Beat rausgemobbt,
ja,
weil du irgendwie Gitarren auch oft in Beats so, also du stehst gar nicht auf so muckige Elemente oft bei Hip-Hop-Beats, aber irgendwie finde ich so die Grundästhetik von der Härte und weißt du, so krasse Gitarrenwände von krassen
so
Bands,
mäßig.
So ein bisschen sind deine Sinti-Wände ja auch so bei deinen Beats. Ne, dass einfach einen so irgendwie sowas, so eine Wand da anfährt. So.
Also ich glaube schon, das hat so ein, auf jeden Fall so einen krassen Einfluss auf die Musik so von mir. Ne? So die, was ich halt früher gehört habe und auch immer noch höre. So, ne? Aber ja, so Gitarren in Rap-Beats haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, aber ich, weißt du, ich verbinde das fast immer mit Everlast. So. Okay. Und das finde ich so scheiße, weißt du. Und
das Country-Album damals von ihm, dieses Whitey Ford.
Ja, der hat ja allgemein so seine Beats waren irgendwie so programmierte Sachen und er hat dann da so Gitarre drauf gespielt und das fand ich immer so irgendwie scheiße. Mhm. Also. Und es gibt auch echt nicht viele Rap-Beats, die ich total geil finde, wo Gitarren drin sind. So, ne? Es gibt schon so ein paar. Mhm. So einer, der mir jetzt einfällt, ist Dilated Peoples. Das höre ich eigentlich auch nicht, aber die haben diesen einen Song.
War das der ein Hit, so ein Ding mit Kanye auch? Hatten die nicht ein Ding?
Nee, davor noch. Alchemist hat den auch produziert. Ja. Das hat so ein krasses Gitarrensample und das ist brutal. Mhm. Also gibt auch gute, aber ich bin nicht so Fan. Mhm.
Wann war das erste Mal, dass du überhaupt als Musikfan, also auch wenn man anfängt als Teenager und dann checkt man, okay, es gibt da Bands, es gibt Instrumente und dann gravitiert man vielleicht zu einem wie Gitarre. Wann hast du das erste Mal überhaupt gecheckt, dass es sowas gibt wie einen Produzenten in der Musik? Mhm.
Total spät. Mhm. Also das war für mich überhaupt nicht präsent, dass er irgendwie ein Typ ist, der einer Band hilft oder der geschweige denn irgendwie Beats baut und der ist dann der Producer oder so. Also super spät, ehrlich gesagt. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wer der erste Typ war, wo ich so dachte, okay, ich will das machen, was der macht. Hm. Ich habe irgendwann halt angefangen, Beats zu schrauben, so MPC gekauft und so. Und selbst da auch noch nicht war das für mich so klar, okay, was machst du überhaupt so? Ich war immer so, ja, ich mache Musik, wenn mich Leute gefragt haben. Aber so richtig diese Rolle, die zu definieren war, das ist schon irgendwie spät erst gekommen. So.
Krass. Verrückt. Aber MPC war dann schon das Produktionseinstiegstool. Also das war das Erste, worauf du Beats gemacht hast, war eine MPC.
Ja, ja, genau. Ich habe mir einen PC und einen MPC geholt, Akai. Und so hat das angefangen. Ne?
Und wer war da dein Vorbild? Oder gab es da jemand, der in deinem Umfeld, der schon eine MPC hatte oder wo du das gesehen hast? Und
nee, auch nicht wirklich. Aber der, mein bester Freund, einer meiner besten Freunde, der Emek, der hatte, der hat gerappt und so. Mhm. Und der kannte mich auch schon aus der Grundschule. Mhm. Und der wusste halt auch von diesem ganzen, ja, der spielt Gitarre und bla bla und so. Und irgendwann hat der mal gesagt, du musst einfach anfangen, Beats zu machen. Mhm. So. Und der war schon so ein bisschen, der hat das so vorangetrieben. So für ihn natürlich eigennützig, dass ich für ihn Beats mache. Aber da hat das eigentlich angefangen.
Ja, Shoutout Emek, von dem habe ich früher immer in Köln, ich habe den nochmal durch irgendwas kennengelernt. Das war in der Zeit, wo ich so krass auf meinem alles NBA-Klamotten und alles musste immer miteinander matchen. Irgendwie die Cap mit der Glanzjacke, mit den Schuhen. Ja. Und er war irgendwie so ein Typ, der immer so krasse Connections hatte. Ne? Und dann habe ich mich öfter mit ihm in Köln getroffen und dann kommt er echt zu meinem Hotelzimmer vorbei mit so einer Tasche mit krassen Original-Jerseys. Und ja, dann sieht er, das hier ist 400, das hier ist 600. Voll der Hustler.
Also ich bin mit ihm auch zweimal nach New York gefahren. Mhm. Und der hat die Sachen da gekauft.
Ja, genau.
So. Also der hat auch früh das gemacht. Das war jetzt nicht so über professionell, sag ich mal, ne, mit selber hinfliegen und die Etiketten abmachen und das, damit du nicht so Zoll bezahlen musst und so. Und das war so ein bisschen der Film, aber ja, der hat das echt krass vorangetrieben, so. Mhm. Auf jeden Fall. Und weil der halt, der war auch, weißt du, der hatte so eine Wand mit Platten schon damals und der hat schon in der siebten Klasse Public Enemy gepumpt und so. Krass. Der war so der Erste, der auch so Rap in der Schule und Public Enemy Jacke und weißt du so.
Hammer.
Der war immer so der Hip-Hopper. So. Ja. Und ja, der hat das so krass eigentlich mich dahin gedrückt. So.
Ja. Und die ersten Beats, die du gebaut hast, wer waren denn deine Vorbilder als Produzenten, also, oder hast du da denn schon das gecheckt, so auf,
nee,
der macht die Beats und das finde ich gut?
Nicht wirklich, das ist eigentlich, ich denke die ganze Zeit im Hinterkopf drüber nach, über diese Frage, weißt du, und das ist eigentlich total verrückt, das ist so spät irgendwie gekommen, so, dass ich dachte so, okay, der Typ, der macht das gleiche wie ich und der ist ein Produzent, ah, okay, das bist du auch und weißt du, das ist super spät irgendwie und
bei uns war es damals so, dass, also ich kann mich nämlich auch nicht genau erinnern, wann so der erste Produzent war, den ich im Kopf habe. Ich weiß nur, als ich dann Dynamite kennengelernt habe, 93, und er kannte ja Daniel so vom Basketballspielen und dann haben wir so die Beginner sozusagen kennengelernt. Und Icy und Daniel haben ja selber auch für die Beginner mit die Beats gemacht. Also für mich war es gar nicht so ein getrenntes Ding irgendwie. Also ich hatte dann auch, haben mir auch relativ am Anfang, also wo ich angefangen habe zu rappen, dann auch irgendwie ein Atari gekauft und Cubase und irgendein Archive-Sampler, glaube ich auch, aber so ein Standalone-Ding. Ne? Und das war für mich gar nicht so ein getrenntes Ding. Da ist der Rapper, der Produzent. Irgendwie war es so, okay, man macht Musik so und irgendwo muss ja auch die Musik herkommen. So,
voll.
Und dann macht man die. Ja.
Aber weißt du, wenn ich darüber nachdenke, zum Beispiel Swiss Beats, ne, was auch viele Leute, dieses ganze Rough Rider Movement ja auch irgendwie, es gab ja auch voll viele, die das total scheiße fanden, so, ne, weil das ja auch eher so ein bisschen synthetische Beats sind und nicht wie jetzt so.
Das war der Antichrist am Anfang, so komplett.
Ja, so, ne, so ein bisschen, so, ne? So, aber zum Beispiel, dass ich kann mich erinnern, dass der Emek mich so krass Rough Rider-mäßig zugeballert hat immer, weil er da übertrieben Fan von war. Und das war zum Beispiel einer, dass eigentlich diese Beats von DMX und so, diese ganzen Sachen, die Swiss Beats gemacht hat, so krass anders klangen als die anderen
Sachen. Ja, stimmt. Okay, das macht schon Sinn, ne, dass du dir den jetzt, dass der dir als Einzelfigur als erstes im Kopf kommt, weil er wirklich den Sound komplett neu gechanged hat.
Total.
Und sonst davor, also klar, als Überfan kann man natürlich schon checken, okay, Large Pro Beats klingen ein bisschen so und Q-Tip Beats klingen so, aber ansonsten war schon 90er Rap sehr, sehr ein homogenes Ding. Ne? Alles war zwischen 80 und 90 BPM. Alles hatte letztendlich irgendein Soul, Funk oder Jazz-Sample. Genau. Immer mit diesem Prinzip, die Bassline ist eigentlich das runtergefilterte Sample und das, was obenrum in dem, im Harmoniebereich passiert, ist das hochgefilterte Sample.
Ja. Also,
und das war schon echt sehr ein Stil. Ne? Und dann kam eben Swizzy raus und ich weiß bei uns, also so im Umfeld, so DJ Matt von den Beginnern zum Beispiel hat das auch so übertrieben gehatet am Anfang, meinte auch so, das ist ja das schlimmste Plastikbeats und es fehlte ihm total diese Souligkeit und irgendwann kam doch auch raus, wurde ja Swiss Beats verklagt, weil Casio oder so gesagt hat, so ey, einer von deinen Welthits ist einfach eins der Presets von unserem Casio Keyboard, so weißt du, wenn du so das Preset drückst, dann kommt irgendwie da so Rough Riders Anthem. Da kann
ich eigentlich, glaube ich, gar nicht viel verknacken, so ehrlich gesagt, aber ja, kann schon sein, dass sie es versucht haben, aber das ist so komisch, ne, weil der ist auch nicht mein Lieblingsproducer, Swiss Beats, so, ne? Also es gibt andere, die finde ich viel krasser, aber der ist halt so auch voll gut, ne, und dieses, dass der für so irgendwas gestanden hat. Der hat auch so komisch die Snares zum Beispiel so abgeschnitten. Das ist jetzt voll nerdend, aber so kurz gemacht irgendwie und so. Und das war auch zum Beispiel so, das ist krass, ich erinnere mich dann, das ist bestimmt 20 Jahre, über 20 Jahre her. Und der merkt so, hör mal, wie dieser Sound und so, der ist so kurz und so, weißt du? Und verrückt ist das.
Ja, aber geil, das ist ja schon auf jeden Fall ein geiler Einfluss, wenn dann, weißt du, wenn du dann auch so über so einen Rapper, weißt du, so der irgendwie schon so die Passion hat und den Drive und irgendwie so ein Kulturtyp ist und dann einem den Einfluss gibt, sodass man auch auf diese Sachen achtet, ne? So wie der Sound kurz, stimmt, die Snare, okay, die ist kürzer, sonst macht die nur und da macht die nur und dadurch ist der Groove ganz anders, ne?
Genau.
So. Ja.
Krass. Das finde ich halt irgendwie genau, was du auch sagst, so vieles so 90er war auch für mich so, das klingt irgendwie alles gleich, so, ne? Mhm. Und deswegen glaube ich, weißt du, zum Beispiel Alchemist auch, der hat ja auch früher so Kram gemacht, der ist ja auch eher so ein Sample-Typ, der einfach einen Loop laufen lässt und bla und so. Aber der ist für mich auch so einer, der so raussticht. So. Ja. Obwohl er auch diese ganze klassische Rap-Schule irgendwie hat. So, ne? Aber der ist auch anders irgendwie. Das fand ich auch mal gut.
Voll, auch finde ich eine mega interessante Karriere und wie er sein Label auch, weißt du, sein kleines Label, also wie viel da einfach rauskommt und auf wie vielen Baustellen in dieser gesamten Kultur der mitspielt. Ne? Also ich meine, von Eminem Tour-DJ und dann aber auch eben von den untergrundigsten Untergrund-Rappern Platten rausbringen. Also der ist wirklich so ein Typ, der die komplette Kultur abdeckt, auf jeden Fall.
Ja, und auch, dass er so als so weißes, also so wie ich das mitbekomme, ist er ja auch so von Haus aus schon so Rich Kid so ein bisschen. Ja. Und der so als so ein Typ dann auch in so einer Crew mit Mobb Deep und so, weißt du, dass er einfach deren Hauptdude dann auch irgendwie ist.
Ja.
Und schon cooler Werdegang. Also Alchemist fand ich immer Hammer. Und zum Beispiel jetzt nochmal zurück, was du meinst, wegen so Producer. Und weißt du, der hat auch so ein Produzentenalbum gemacht. Was ich auch mega gut fand damals. Und das war auch,
glaube ich, gleich. Wie heißt es?
Ha?
Wie heißt das Album?
Das erste von dem, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Hold You Down war die Single davon mit diesen Frauenduo, die so gesungen haben, die immer so Hooks gesungen haben, so Lateinamerikanerin.
Ich weiß nicht. Nina Sky?
Nina Sky, genau. Die haben ja diese Hook von Hold You Down, glaube ich, gesungen. Und das war so die Single mit Prodigy war da drauf auch und so. Und das Album, das war schon so, okay, krass, der ist ja eigentlich der Typ, der das macht, was du machst, aber das ist seine Platte. Und der holt halt einfach so Rapper da drauf, die für ihn irgendwie auf den Songs rappen. das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen so, okay, krass, das kann man auch machen. Mhm. Also,
hast du noch nie gemacht, ne? So ein richtiges Produzentenalbum? Nee,
vielleicht dieses Jahr. Der Fahrrad ist mich ja so ein bisschen am Drängen.
Ja.
Der sagt auch mal, du musst für dich selber auch und so Basasian-Album und so, ne?
Ja.
Mal gucken, vielleicht. So. Ich hab schon Bock da drauf. Hm. Aber das muss auch irgendwie so special sein. Weißt du, mir ist noch, ehrlich gesagt, auch diese Überidee, was das sein soll, auch noch nicht gekommen. Weil einfach jetzt so 10 Songs mit 10 Leuten zu machen, ist man dann auch zu blöd. Das muss irgendwie so irgendwas Besonderes, Spezielles haben. So, ne? Und da bin ich so ein bisschen am Forschen, was ich so machen
wollte. Wer war denn der erste Rapper, für den du denn einen Rap-Beat produziert hast? War es denn Emek?
Ja, ja, Emek und Axel, Ventura-Brüder hießen die.
Genau, wie hießen die?
Ventura-Brüder,
genau. Ventura-Bros.
Und ne? Jetzt auch so geguckt zum Beispiel, ne? So, die waren ihrer Zeit auf jeden Fall auch voraus, weißt du? Ein schwarzer Dude, ein Türke und die machen so Assi-Street-Rap Ende 90, das war schon so ein bisschen alienmäßig in Deutschland. Ich glaube, viele waren auch so, was ist das für ein Scheiß und so. Da waren die schon ein bisschen Zeit voraus auch, weil jetzt ist ja voll normal.
Alles. Sind da Sachen von rausgekommen? Also habt ihr Sachen released?
Ja. Ein Album hab ich mit denen gemacht.
Mhm.
Genau. Und dann halt Azad, was auch irgendwie über die gekommen ist. Und das war dann das Nächste.
Aber wie war denn das beim ersten Album? Was war denn so der Technikstand zu der Zeit? Also du hattest noch eine MPC, darauf hast du die Beats gemacht.
Genau.
Und dann seid ihr so richtig in so ein Studio irgendwie? Ging's denn?
Nee.
Oder?
Ich hatte, das war in meinem ersten Studio, so ein ganz kleiner Kellerraum war das. Und da haben wir das alles gemacht. Wir haben es auch selber abgemischt und so. Also so, das, ich muss mir das eigentlich nochmal anhören, weißt du, wie das ist und so. Aber da war gar nichts mit großem Studio und so.
Und was war denn das? Dann darüber, über die hast du dann Azad kennengelernt und bist dann so in dieses Camp da gekommen?
Ja, also der Emek und Axel, die wollten damals einen Song mit Azad machen. Und haben dann Beats von mir genommen und zum Azad geschickt, weil die irgendwie einen Link hatten zu dem. Und der hat dann aber nicht das Feature mit denen gemacht, sondern der hat einen Beat davon haben wollen. So. Und dann eines Abends rief dann halt der Kumpel von Emek an, der Axel, und war so, ja, der Azad hat mich gerade angerufen, der ruft gleich an. Und hat dann so aufgeregt, ja, der war so richtig angepisst, glaube ich. Und dann war ich auch so krass aufgeregt, weil so gegen den Strom war eigentlich das erste Deutsche, was ich so richtig krass gefeiert habe, deutschrap-mäßig so. Und dann war ich so, okay, krass, der ruft mich jetzt an. Und dann war ich so voll nervös und aufgeregt, fuck und so. Und dann habe ich halt ein bisschen mit dem gesprochen, aber alles cool. Und dann hat er halt diesen Beat genommen, der auch auf dem zweiten Album ist dann drauf.
Und das war aber noch nicht die Zeit, wo du so richtig da bei Boss Music im Camp warst. Und, ne?
Gar nicht. Das war ja auch noch Azad 3P-Zeit.
Und ja, so. Das war 3P. Richtig, wow.
Seine zweite Platte. Ja. Und der hat mich dann eingeladen. Nach Frankfurt bin ich hin, haben wir den Beat irgendwie parat gemacht im Studio. Und dann sagte er so, ja, gleich kommt der Savage auch noch. Der rappt dann auch auf den Song. Und ich war dann so, oh mein Gott. So richtig geschockt. Der kam dann auch, war auch irgendwie voll nett. Und ich war noch so echt so der kleine Junge und die zwei großen Dudes. Krass. Und weißt du, das war verrückt. Aber. Und dann haben wir diesen Song gemacht und dann habe ich ihn aber auch ein bisschen aus den Augen verloren. Also wir haben dann keinen Kontakt irgendwie gehabt danach so. Weißt, dann kam das Album raus, bla bla, ich habe mich gefreut und so, aber dass da mehr mit ihm war, war nicht. Und dann bin ich irgendwann zum Splash gefahren. Ein Kumpel von mir hatte da auch so Acts hingebucht, so Jamaikaner und so, der hatte dann halt so Connection mit so, okay, du kannst auch im Backstage gehen und bla. Und dann bin ich da hingefahren, weil ich den treffen wollte, weißt du? So, und dann ist das halt immer so weitergegangen.
War das schon, zu der Zeit hattest du irgendwie, also wie hat sich generell, hast du nach der Schule auf irgendeinem Job hingezielt oder auch vom Elternhaus so ein bisschen Druck gehabt? Oder war das eh auch so ein bisschen wie bei mir, dass quasi aus der Jugendleidenschaft direkt eigentlich ab dem Moment, wo man irgendwie Geld verdienen muss, eh das Hobby schon da ist und dass so ein bisschen der Job dann automatisch ist?
Also der Wunsch war es auf jeden Fall die ganze Zeit. Ne? Und auch wieder so zurück zur Frage wegen so Produzent und bla und so. Ich wusste gar nicht, was ich irgendwie machen wollte. Ich wollte einfach nur Musik machen und dann war so, okay, ich kann diese Beats schrauben. Und na, also meine Eltern haben mich immer super krass unterstützt.
Geil.
Da war nie so, du musst irgendeinen krassen Job lernen oder irgendwie so. Klar, hätten die es auch cool gefunden, ich hätte studiert.
Ja.
So, ne? Also, aber so, also mein Vater war so, du machst Abi. Da gibt es auch keinen so dringend zu rütteln. So, das erwarte ich, das musst du machen.
Ja.
Habe ich auch gemacht. Und nach dem Zivi danach habe ich nur noch Musik gemacht. klar, so ein paar Jobs hier und da und so ein Scheiß, so Kabelhilfe und so bei so Fernsehaufzeichnungen und so ein Scheiß. Aber ich wollte immer Musik machen, so irgendwie, weißt du?
Und wann kam der, also das erste, oder waren die ersten Sachen denn schon so, dass du, dass sich gleich so anfühlte? Also kam da immer Geld oder musstest du auch irgendwie, weißt du, so darum hasseln? Also jetzt nicht, weil die, um Leute in die Pfanne zu hauen, sondern eher, weißt du, weil es ja alles auch noch Untergrund war und das noch nicht so richtig diese Regeln vielleicht am Anfang, weißt du, so gab es, okay, ein Produzent kriegt immer so und so viel Prozent, ja, oder so eine Flat-Fee oder so. Wie war das, war dieses Rausfinden, wie man damit Geld verdient?
Ja, klar.
Aber also, wie hast du es rausgefunden?
Also die, für diesen Azad-Beat haben die mir so eine absurd beschissene Summe gezahlt, 3p, sorry, kein so Disrespect an Moses, aber das war richtig so, hättet ihr das vielleicht auch nicht machen sollen, das wäre irgendwie netter gewesen, so. Also das war irgendwie schon so im Nachhinein voll unverschämt, aber es war mir auch egal in dem Moment, weil ich wollte einfach mit diesem Typ Mucke machen und so. Aber das dauert schon irgendwie so ein bisschen, bis man so Geld damit auch verdient, weißt du?
Und aber wie war dir das klar? Ich meine, weil du bist ja auch so, zum Beispiel meine Boxen, die überall in meinen Studios rumstehen, habe ich mir auch von dir abgeguckt, weißt du? Mhm. Weil ich mochte den Sound in deinem Studio. Jetzt hast du hier zwei Tage in meinem großen Raum gearbeitet, bist derbe geflasht von meinem Subwoofer. Weißt du, also wir inspirieren uns ja auch irgendwie alle gegenseitig so. Und du warst ja bestimmt von Anfang an schon noch so, dass dir Equipment, ne, was bedeutet hat, also dass du gerne rein investiert hast. So. Mhm. Und also war es aber immer so natürlich, dass es so irgendwie passiert ist, oder gab es so diese Punkte, wo du gefragt hast, ey scheiße, jetzt habe ich irgendwie eigentlich schon 30.000 investiert in diesen ganzen Equipment-Kram, aber erst 500 Mark damit verdient oder Euro?
Ja, ja, klar. Also das ist schon auch nicht so easy, ne? Also damit auch irgendwie so seinen Lebensunterhalt zu verdienen, auf jeden Fall. Das ist schon auch voll schwer gewesen und ich habe auch echt spät angefangen, mir irgendwie so Equipment richtig Gutes zu holen. Mhm. So, ne? Also klar, MPC ist total gut. Da bin ich in einen Sommerferien lang für arbeiten gegangen, habe da irgendwie, weiß ich nicht, für, ich glaube, 6.000 Mark oder so verdient für so 6 Wochen Arbeiten oder so. Mhm. Davon habe ich mir dann eine MPC und diesen Computer damals halt geholt und aber klar, Mann, also ich habe auch voll oft Momente in meinem Leben gehabt, wo so, ey, ist das, also machst du das jetzt nur, weil du es nicht einsehen willst, dass du es so weiter durchziehst und so, ne? Man könnte auch irgendwie mit 24 viel mehr Kohle verdienen mit irgendwas anderem. Und aber irgendwie gab es für mich auch keine Alternative, weißt du? Ich habe nicht so eine andere Interesse jetzt zum Beispiel in irgendwas wie, ich mache jetzt einen Burgerladen auf oder, weißt du, so, dass man irgendwie so einen anderen Business-Zweig irgendwie auch hat und so. Und
wann hast du einen Gentleman eigentlich kennengelernt?
Boah, ich war irgendwann ich bin so mit dem Studio umgezogen und das war neben dem Studio von seinem, also vom Büro, neben dem Büro von seinem Manager damals. Mhm. Und
wann war das? Schulmeister?
Genau, Stefan Schulmeister. Das war sein damaliger Manager und genau, deswegen. Und aber am Anfang war das auch gar nicht so, dass ich mit der Musik mache. Es war auch nicht so, glaube ich, seine Interesse und so. Und da war aber auch in so einem anderen Raum so ein Typ, der ein guter Freund von Tillmann war, von Gentleman. Und der hat irgendwann zu mir mal gesagt, so, mach mir mal eine CD, brenn mir mal ein paar Beats auf CD von dir, dann zeige ich dem das heute Abend. So. Und das hat dann so angefangen, so ein bisschen. Ne?
Und waren das aber noch auch Rap-Beats denn? Weil ich irgendwie letztendlich fand ich so interessant, denn das, als ich denn dich über diese Haftbefehl-Sachen wiederentdeckt habe und dann so gecheckt, irgendwie wie krass dein Rap-Beat-Produktionslevel ist, aber dann irgendwie auch gecheckt, was du alles irgendwie auch in den Zwischenjahren gemacht hast und dass da eben auch so Gentleman-Singles, die jetzt gar nicht nach einem Bazazian-Beat klingen, ja, also ja, wo man schon auch dann, wenn man es sich genau anhört, so raushören kann, was du da irgendwie, was dein Einfluss war, aber also du hast dann ja irgendwann auch gelernt, so quasi diesen richtigen, in Anführungszeichen, nicht Beatmaker, sondern einen richtigen Produzentenjob. So, okay, irgendjemand kommt an, hat vielleicht auf dem Rhodes 4 Chords gespielt und hat irgendwie eine Gesangsmelodie für einen Song und du musst dann dieses ganze Ding orchestrieren. Wie ist das denn, also wie hast du den Schritt denn, wann und wie hast du diesen Schritt gelernt von diesem einfach Beat machen, so wie man sich selber vorstellt und dann auf einmal mit Leuten zusammen, vielleicht mit einer Band im Raum sogar, dann dieses richtige Produzentenjob. So.
Total, also viel auf jeden Fall mit Tillmann. Ja. So, ne? Also es gibt einen Song, It No Pretty heißt er, da wollten wir dann zum Beispiel einen Chor aufnehmen. Ja. Kam so die Idee auf, okay, es wäre geil, wenn der Refrain noch mit so einem Chor wäre. Und dann, das waren schon so auch, da hat das schon angefangen, ne? Dass man so, okay, dann wurde so ein Chor zusammengestellt und okay, was denkst du denn und so. Ja. Und dann, ne, fragen sind auf einmal so irgendwie 8 Leute und so, sag ich mal, der Chorleiter und so. Und dann muss man so das so ausdaddeln, okay, was wollen wir überhaupt jetzt machen und so. Und dann ist es halt auch in so einem krassen Studio in Köln gewesen und so. Und das war schon viel damit so auch, ne? Dass zum Beispiel Helmut Zerle, so ein bekannter Mensch in Köln, Deutschland, der in Köln auch wohnt, ein
Kumpel von Tasten, krasses Tastengenie auf jeden Fall.
Ja, der ist sehr, sehr gut. Und der hat zum Beispiel auch Klavier eingespielt und so, ne? Oder dann Streicher. Das hat dann immer so noch so einen Step und so einen Step gemacht.
Weißt du? Also echt auch so einfach so Schritt für Schritt lernen und dann irgendwie checken so auf, okay, wenn die da sind, wenn so Streicher da sind, so, dann kann man jetzt zum Beispiel nicht einfach sagen, yo, spiel den Hook nochmal, sondern da muss man dann sagen, spiel Takt 43 bis 55 nochmal und so. Also das soll einfach... Ich fände es auch so interessant, diese Produzentenrolle hat bei mir eben auch nochmal so psychologisch so ganz interessante Sachen, weil als Rapper kommt man immer rein und muss so delivern und als Produzent kommen die Leute rein und müssen bei dir delivern und haben auch die ganze Zeit automatisch das Gefühl, du hast den ultimativen Plan, was passieren muss. Und ich hatte am Anfang aber so viel Ehrfurcht oft vor diesem Talent, weißt du, von den Leuten, ne? Wo die einfach 20 Jahre für ihr Instrument studiert haben. Man musste dann aber auch so lernen, okay, was ich habe, ist genauso wichtig. Ich habe einfach Geschmack und weiß so vom Samplen und Loopen, welche Teile ich genau brauche. So. Genau. Also ich fand es voll interessant, wie man auch so sein Selbstvertrauen so entwickeln muss. Weißt du, wenn da auf einmal so akademisch studierte Musiker stehen und du denkst auf einmal so, krass, ich bin doch nur so ein Hip-Hop-Dude, der irgendwie, weißt du, mit einem MPC angefangen hat, Beats zu machen. Jetzt steht hier ein ganzer Chor, Streichersatz. Hattest du da auch so Momente, wo du einfach so gemerkt hast, krass, die denken jetzt einfach, ich bin voll der Profi, aber ich habe fast mehr Ehrfurcht vor denen.
Total, also das ist auf jeden Fall oft, dass man so als so der Musikproduzent, wenn du dann irgendwo einläufst, dann so, ne, dass die Leute denken, okay, so mag auch sein, dass man es hat, so, ne, diesen kompletten Überblick über alles so, aber es wird dann auch schon so ein bisschen vorausgesetzt auch, ne, dass man das so zusammenhält dann auch und so, ne. Aber auch, weißt du, zum Beispiel dieses, was ich irgendwie immer schon Fan von war und auch bin, dieses zum Beispiel, wenn es jetzt um Streicher geht oder so, ne, ich könnte auch, wenn ich mich hinsetze und mir Zeit nehme, so Arrangements bauen und das dann irgendwie versuchen, so auf Noten zu bringen und dass das dann Leute spielen können. Aber ein guter Freund von mir, der in Paris lebt, mit dem habe ich auch viele Sachen schon gemacht, das ist so sein Game, weißt du? Mhm. Er schreibt, er komponiert, er ist so Assistent von so einem Composer-Koryphäe, Superstar aus Paris gewesen und so und hat das halt alles so richtig gelernt. Das ist so sein Ding.
Ja.
Der schreibt Arrangements und geht Orchester aufnehmen und so. Ja. Und dass man solche Sachen auch benutzt, das finde ich total cool, weißt du? Also für seine Musik, aber du holst jemanden, der das auch geil kann.
Ja.
Ich muss auch nicht alles können, weißt du? Und das finde ich auch cool, wenn man so, das bereichert die Mucke auch total krass, weißt du?
Voll. Dazu fällt mir gerade ein, eigentlich auch echt so. Also ich arbeite ja eh immer gerne mit dir, aber jetzt genau, warum ich dich hier für die Session eingeladen habe, war wirklich so, dass ich gemerkt habe, wir haben eh ein paar Songs zusammen gemacht in letzter Zeit und alles andere, was ich auf dem Album hatte, was von mir produziert war oder einfach hier so im Kontext passiert, weißt du, ich habe mal irgendeinen Loop und dann baue ich ein kleines Gerüst, dann macht Vito mal ein bisschen Beats, dann spielt Hazy eine Bassline, so, und das ist alles schon amtlich und cool, aber mir ist einfach so aufgefallen, so, weil ich immer auf so vielen Baustellen unterwegs bin und jetzt gerade nicht so eine Phase hatte, wo ich so voll into it, super Producer-mäßig, weißt du, so, also schon Producer, aber dann eher Vocal, weißt du, ich nehme mich auf und bin da 10 Stunden lang an meinen Vocal-Arrangements, aber ich habe dann einfach gemerkt, so, ey, ich brauche jetzt so Benny auch, also für die Songs eh, die Ausarbeiten, die wir haben, aber auch vielleicht bei ein paar anderen Songs, weil dieses Sound-Design-Ding, was so einfach Drum-Bass-mäßig, ich höre da einfach raus, so, du hast super früh in deiner Karriere schon diese, man sagt ja immer diese 10.000 Stunden, weißt du, um irgendwas zu perfektionieren, die hast du eben schon super früh in jeden einzelnen Bereich, weißt du, von diesen Sachen gesteckt, also du hast deine 10.000 Stunden nur in Sounddesign von Drums gesteckt und nur in, weißt du, 808-Design und in Sample-Chopping und deshalb, weißt du, wo mir dann einfach so aufgefallen ist, ey, okay, ich kann produzieren, weißt du, hier kann auch jetzt ein Rapper reinkommen, ich mache dem fetten Beat, aber trotzdem muss ich mir jetzt nicht beweisen bei meinem nächsten Album, es soll einfach ein krasses Album werden, weißt du, dass ich, dass ich alles alleine kann, sondern, weißt du, so richtig, man hat ja so eine Superhero-Squad, sage ich immer, weißt du, so von Leuten, die so, jeder hat so seine Superpower und sein Talent und dann ist ja auch mega cool, sich daran zu bedienen und zu kollaborieren.
Total, Mann. Das ist ja im Endeffekt das Gleiche, wie was ich meinte mit, ne, mit diesen Streichern oder so auch. Ne? Dass man, du holst dir dann auch Leute dazu, die dir helfen, deine Sachen irgendwie noch geiler oder so zu machen. Und weißt du, so früher, ich war auch mal eine Zeit lang so, ich mach's alles alleine und so, ne? Dass man so jetzt nicht egomäßigen Film hat, aber so, ja, ich kann das schon alles irgendwie selber machen. Aber so dieses wirklich Krasse und so, glaube ich, ist als Team immer besser. So, weil jeder hat dann auch nochmal so eine andere Sicht und hat dann noch gute Ideen manchmal, weißt du? Und also, ich finde das schon gut.
So. Wie war das eigentlich, als du, ich habe zu der Zeit, wo, wo du bei Boss als richtiger Produzent im Team warst, da war ja, glaube ich, noch Ski, hieß er Ski oder Sky? Oder?
Sti,
genau. Mhm. T. Und da hatte ich ja mein Label Deluxe Records und Savage hatte Optik. So, das war so die Zeit so der drei großen Rapper. Und klar gab es eh auch Agro, aber da waren andere, also die, das war ja nicht ein Rapper-geowntes Label. Aber wir hatten so alle drei irgendwie unsere Baustellen. Und ich fand eben Boss businessmäßig super beeindruckend. So, ich weiß noch, dass irgendwie, da gab es damals immer diesen MC Mail Order Katalog, wo so auch jeder von uns irgendwie immer eine Seite oder zwei drin hatte, aber Boss hatten einfach so 14 Seiten nur mit Merchandise. Es gab einfach diese Azad-Shirts, weißt du, mit diesen Neonfarben in allen Größen und Farbkombos und irgendwie haben die businessmäßig da zu der Zeit irgendwas Krasses aufgestellt, aber ich hab's, und ich wusste dann auch, dass echt, also du und Sti, wo ich wusste, so zwei der technisch krassesten Producer da sind, aber wie war die Zeit? Also habt ihr nur in-house für die Acts produziert und war das eigentlich, also ging dieses Konstrukt auf im Sinne von, war da, also durftest du außerhalb auch produzieren und
voll, das schon, war gar nicht so. Das Ding ist ja, ich habe auch nie mit Boss Music oder mit dem Azad einen Vertrag unterschrieben, ne, dass ich nur mit ihm Mucke machen kann oder muss oder so, ne, überhaupt nicht. Ich hätte mit allen anderen auch Musik machen können, so, ne. Zum Teil habe ich es auch gemacht. Ich habe mich aber schon krass auf ihn und seine Jungs irgendwie so fokussiert, so jahrelang. So, ne? Also.
Und ist aus dieser ganzen Frankfurt-Connection, weil du bist ja Kölner, aber hast ja, wie du auch schon gesagt hast, dann relativ früh, also einen deiner ersten Beat-Placings war ja dann bei Azad, irgendwie war ja diese Frankfurt-Connection immer schon da. Und das, was dann mit Hafti angefangen hat, irgendwann, weiß nicht, 2012,
aber das war auch so eine Frankfurt-Connection, klar. Wegen jetzt so Azad-Umfeld, Jonesmann. Und Jonesmann macht dann ein eigenes Label irgendwann. Und dann hat er diesen Typ gefunden halt. Und das war auch ganz früh. Also habe ich Sachen mit iCut gemacht, ne? Ja, okay. Haftbefehl. Also, weil
er halt auf Jones Mixtapes gefragt hat.
Ja.
Von ihm, ja.
Genau, auf Mixtape war ich mit dem. Und dann irgendwann kam auch sein erstes Album und so, ne? Ja.
Und dann aber Russisch Roulette ist so das, wo man auf jeden Fall, also war wahrscheinlich auch sein kommerzieller Durchbruch. Na, ich glaube, dieses Schabos wissen wir, der Babo ist er als Einzelsong, war ja auch schon super large vorher, aber irgendwie war gefühlt so Mainstream-mäßig. Ich weiß, dass ich irgendwie das erste Mal so richtig ins Thema reingekommen bin, weil auf einmal echt auf meiner Promotour ich so durch Deutschland gefahren bin und überall hingen einfach diese riesen langen Plakate, weißt du, mit diesem Russisch Roulette und einfach so seinem Gesicht in der Mitte.
Voll.
Und Vito und ich haben dieses Album so runtergeladen, oder es war, glaube ich, genau, es war noch also iTunes-Zeit, ne, und so, okay, ich glaube, das muss ich jetzt einfach haben, sondern so, Kauf 9,99, zack. Und dann irgendwie angemacht und wir haben dieses Album einfach durchgehört im Auto, so voll im Sommer, aber sind irgendwie so durch Deutschland gefahren und waren auf einmal so krass in diesem Film drin, weißt du? So,
wirklich,
und ich war also immer schon Fan von jeder Art von Rap und dementsprechend auch Gangster-Rap, aber gerade in Deutschland war es für mich irgendwie oft sowas, wo es vielleicht auch so ein bisschen zu nah am, weißt du, so dran war im Sinne von so, so, ich mag den vielleicht lieber diese Stories irgendwo, weißt du, von Atlanta-Trap-Rappern, weil, weißt du, ich eh kein Risiko habt, da jetzt nächsten Tag reinzulaufen, weißt du, aber irgendwie dieses ganze Ding, wie es hier so beschrieben wurde, also so gerade in dieser Berlin-Zeit, wo dieser ganze, weißt du, so viel so Street-Rap-Kram kam, war es immer so, oh, ich weiß, ich mag einfach so dieses Grundgefühl nicht, weißt du, so, und dann manche können gut rappen und so, aber bei diesem Haftbefehl-Ding war es wirklich so für mich einfach wie der perfekte Film und einfach perfekt inszeniert. Und das Produktionslevel und auch dieses Wort, das kam ja auch auf dem Album, glaube ich, vor, Artcore, ne?
Ja.
Sagt er doch irgendwo, ne?
Ja, ja.
Artcore. Und das, weil es irgendwie Hardcore und aber auch so artsy ist, das ist wirklich auch wieder wie so ein neues Genre. Ich finde, so Haftbefehl könnte man wirklich als Artcore-Rap bezeichnen.
Ja, das ist ein guter Name dafür.
Und wie ist dieses russisch Roulette-Album? Also war zu der Zeit irgendwas anders oder war das für dich eh nur die logische Fortsetzung von dem, was ihr immer gemacht habt? Und dann hattest du auf einmal irgendwie 13 Songs und hast das irgendwie...
Nee, ehrlich
also hast
gesagt,
du dir irgendwas dabei gedacht oder dieser Film? Nee. Weil ich finde es so krass einfach und wie, also, wie neu dieser Sound einfach für Deutschland oder auch generell war. So.
Nee, also ehrlich gesagt, ich hatte ihn... Also auf dem Album, wo Chabos wissen, wer der Babo drauf ist, da bin ich nicht drauf.
Mhm.
Sonst, das ist das einzige Haftbefehl-Album, wo ich nicht mitgemacht habe. Und das, wir haben uns so ein bisschen auseinandergelebt gehabt irgendwie. Und dann hatte ich auch eine Zeit lang keinen Bock auf irgendwie so Rap-Sachen. Dann habe ich auch viel mit Tillmann-Sachen gemacht. Und irgendwann habe ich einen Anruf bekommen, war ich in Berlin irgendwie, warum weiß ich gar nicht mehr, aber war ich halt in Berlin, habe ich einen Anruf bekommen von seinem damaligen Manager noch und so, dass Aykut jetzt ein neues Album macht und so Universal Deal bevorsteht und der will sehr gerne, dass du mitmachst und würden wir uns freuen, so lass uns mal treffen in Köln, dann reden wir, bla bla. Und da habe ich auch nicht nachgedacht, da war so, okay, ja, habe ich irgendwie Bock drauf, weißt du, und dann hat das halt so angefangen und aber dass ich so wusste, wo das hingeht mit der Platte, das überhaupt nicht. Das wäre voll der Quatsch, wenn ich jetzt, ja, ich habe so einen Masterplan und ich habe das jetzt so und so gebaut.
Und das war auch nicht die Anfrage auf, mach mal quasi ein ganzes Album, vielleicht ist noch ein Beat von Fahrt oder so, aber das war eher
nee,
so.
Schon, also bei diesem Gespräch, bei dem ersten Treffen dann von Aykut und mir wieder nach Jahren, da war es schon so, dass er meinte so, ey, guck mal, ich mache jetzt diese Platte und ich will, dass du 80% von der Platte machst. So.
Geil.
Und dann war so, okay, krass. Da habe ich auch nicht gedacht am Anfang. Da war so, okay, krass, ja, cool. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und genau, dann hat das halt so angefangen. Dass das jetzt so Plan ist, ich war mir auf jeden Fall nicht sicher und war mir auch nicht bewusst, dass das so... Über seine eigenen Sachen zu sagen, ist es auch irgendwie Quatsch. Aber das ist ja schon eine krasse Platte auf jeden Fall. Ich weiß das auch so. Ne? Aber dass es das ist, was es ist, war mir nicht so klar, ehrlich gesagt. So. Also,
weil es auch irgendwie fand ich so, auf einmal so Songs, die habe ich überall gehört. Ne? Also so Rolle mit meinem Besten und welches war der andere noch, der so krass gebankt hat, der so clubmäßig so viel lief von dem Album.
Also Affen aus dem
Zoo. Ja, Affen aus dem Zoo, ne? Genau.
Der ist ja auch schon offen.
Genau, die beiden, ne? So ja. Die waren auf einmal wirklich so auf Events, wo sonst gar kein Deutschrap lief, weißt du?
Voll.
Es läuft die ganze Zeit irgendwie nur krasser Ami-Kram so und dann aber so die beiden Dinger laufen so. Also es war ihm auch so wirklich so...
Total.
Und es war total viel auch wegen seinen Catchphrases, aber es war natürlich auch super krass viel diese Beats, die einfach so rausstachen, so, ne? So.
Was ich zum Beispiel ein bisschen komisch finde bei Rolle mit meinem Besten, weißt du, dass... Ich habe das auch so empfunden, dass das einer der, also es gab vorher schon deutsche Rap-Songs, die auch irgendwie im Club gelaufen sind von manchen Leuten, so auf jeden Fall, aber der war auf jeden Fall so, wie du es gesagt hast, weißt du, und ich weiß gar nicht, ob die Leute so das irgendwie so krass auf dem Schirm haben, weil ich fand das total verrückt, dass ich irgendwie bei, in irgendeiner Großraumdisse stehe und dann spielt der Typ das so, weißt du, und die Leute drehen dann da drauf durch, die eigentlich so, weiß ich nicht, Ja Rule hören wollen oder so, Scheiß, weißt du? So, das war schon irgendwie verrückt. So.
Ja Rule, geil. Ja. Ich habe gerade gestern Ja Rule gehört im Talib Kweli Podcast. Hat auch eine krasse Story, der Typ auf jeden Fall. Ja Rule.
Also, ich fand den immer schon scheiße irgendwie, aber der, als er so rausgekommen ist, ganz am Anfang, war der ja gar nicht so...
Mhm.
Dass der so der Sellout-Dude ist und so, ne? Ja. Und das war eher so, der ist jetzt so ein Typ, der rappt halt so, weißt du?
Ja.
Das fand ich auch so krass, wie schnell das geht, dass auf einmal alle ihn voll hassen und scheiße finden, die sich selber total cool finden. Ja. So, ne?
Hast du diese Doku gesehen über dieses Fire Festival?
Nee, das habe ich auch nur so am Rande mitbekommen, aber das ist halt auch so, Alter, was für eine Verarschung. So,
ja. Ne? Das ist echt eine krasse Story auf jeden Fall. Ja, nee, das Hafti-Ding ist echt also krasser, legendärer Meilenstein. Und ich freue mich auch schon sehr auf das nächste Ding, das jetzt bald rauskommt. Das schwarze Album, das habt ihr jetzt gerade fertig gemacht, ne?
Genau.
Und Und dann war eine krass andere Baustelle, konträr dazu, war ja, dass du dann auch einer der Produzenten und auch so der ausführende, glaube ich, Sounddesign-Produzent von diesem riesen MTV Unplugged von Gentleman warst, ne? Mit so einer mega riesen Band und irgendwie ja. Dean Frazier, der so der komplette Gott für Horn-Arrangements ist aus Jamaica, der war irgendwie am Start. Und wie war die Baustelle so im Vergleich? Also wie genießt du es so von dieses Beatmaker-Ding, wenn du sowas machst? So, ist ja schon so, du bist, weißt du, so der King of your Castle, sitzt da allein in deinem Studio, alles ja. So nach deinen Gunsten. Wie ist es für dich, auf so Baustellen zu kommen, wo du so viel überblicken musst? Und ist die Challenge, so reizt dich das? Oder ist es auch so, dass der Stress?
Das
ist auch
also Stress. Das war auf jeden Fall, also genau, ich war da so quasi der Producer von dieser Platte, so quasi mit allen zusammen, aber auch so. Ich habe halt das alles so ein bisschen, ich glaube, am Ende so zusammengehalten, ne? Dass diese, also ich habe schon so auch so meinen Senf zu Songs, Arrangements und so für, als da so Proben waren, dazugegeben und so. Die Band aber natürlich auch total viel so, ne? Aber das am Ende so zusammenzuhalten, diese Files zu nehmen, diese 180 Tracks, weißt du, und dann einen Typen finden, mit dem ich das irgendwie editieren kann und sauber machen kann und so, das habe ich halt alles irgendwie gemacht und im Ü-Wagen gesessen und gesagt, ey, ihr habt nicht gut gespielt, ihr müsst den Song nochmal spielen und so die Sachen halt und reizt mich voll, hat mich auch da voll gereizt und finde ich auch auf jeden Fall ein ganz anderer Schnack, als wie du sagst, so man baut irgendwie ein Instrumental und gibt das einem Typ und man kümmert sich dann ums Mixing und bla. Ja. Wenn du dann da irgendwie so, weiß ich nicht, wir haben 2 Tage Aufzeichnung gehabt, so allein wie viel Material das ist, was ja. Du irgendwie dir reinziehen musst, was ist der beste Part von welchem Song und das ist absoluter Wahnsinn war das. So,
ne? Das ist echt krass, ne? Das ist krasse Gehirnarbeit, die man dann auch so.
Total.
Also,
und da auch wieder dieses Team, ne? Ich hatte ja diesen einen Typ aus Köln, Matthias, der mir diese ganzen Pro Tool Session da so
ja, den hast du uns dann auch empfohlen, mit dem haben wir genau. Meinen Unplugged ja auch bei dir im Studio.
Ja, voll, das war ja auch das Einzige, wo ich dachte so, okay, guck mal Sam, ich will dir gar nicht einen erzählen, aber glaub mir, du brauchst diesen Typen dafür, also einfach, weil dieses am Ende ist ja ein absoluter Datenwahnsinn.
Voll. Das war wirklich so, ich habe mir dann ja aus den 3 Tagen Aufzeichnung von denen ich jeweils eine MP3 hatte, also eine 3 oder 4 Stunden MP3, die habe ich mir in mein Logic gezogen und mir selber dann einfach meine Show daraus geschnitten, aber auch teilweise wirklich so, okay, da habe ich die erste Hälfte der Strophe gut gerappt am Freitag, aber da die zweite Hälfte habe ich am Samstag genailed und also wirklich so mir mein eines Set anhand einer MP3 zusammengeschnitten aus 3 Spuren und das war schon super kompliziert, weißt du, weil es einfach so lang ist und so viel. Voll. Und dann sind wir damit einfach zu dir ins Studio nach Köln gekommen und dieser Matthias einfach auf ganz entspannt so macht dann einfach seine Pro Tools Session auf mit diesen ganzen Dingern und hat das Ganze dann einfach mit 100 plus Spuren nachgebaut, was ich da mit einer MP3 geschnitten habe. So.
Vor allem, guck mal, auch wenn du überlegst, das waren, ich glaube, auf jeden Fall über 150 Audiospuren aufgenommen, ja. So von dem Abend so, ne? Ja. Und der Typ, der es aufgenommen hat, hat das auch, ich glaube, in 196 Kilohertz oder 192, also auf jeden Fall die höchste Auflösung, die es halt gibt, aufgenommen so. Und wir mussten erstmal echt so tagelang haben wir einen Rechner gesucht, der das abspielt einfach, weißt du? Und ruckelfrei. Weil diese Auflösung so krass ist und der Rechner so viel Power zieht davon. Stimmt. Und so. Das war voll der Hackmack, weißt du? Und
dann seid ihr bei der NASA gelandet.
Ja, so ungefähr. Ja.
Krass.
Und ne? Ja, das war eine coole Zeit. Und auch so gleichzeitig mit Alko, das war eigentlich das Verrückteste in der ganzen Sache. Da bist du so in diesem Unplugged, alles ist so handgemacht, Musik ja. Und Bläser und Chöre und so und Streicher. Und dann abends nach Hause kommen und dann russisch Roulette bauen. So,
voll, weißt du? Alter. Ihr Hurensöhne! Ja, ich finde so. Das einfach eh die krasseste, weil das ist auch gerade das Huso-Wort ist auch so ein Wort, was ich wirklich, weißt du, in meinem Wortschatz einfach, glaube ich, seit der Grundschule nicht, weißt du, aktiv habe, dass ich es benutze und auch nicht wirklich gerne höre und trotzdem hat das Album noch mal geil. Also das finde ich so krass an diesem Album, dass es alle Regeln bricht, weißt du, auch sozusagen meine eigenen, weißt du, so? Wann würde ich sonst ein Album feiern, das mit ihr Hurensöhne anfängt, einfach, wo, weißt du, jemand das 20 Mal hintereinander sagt, aber ich liebe einfach dieses Lied, also weißt du, gleich wie dieses Ding reinkommt und das ist, finde ich, dann, wo Kunst so derbe für sich spricht, weißt du, wenn so auf, nein, ey, es ich kann gar nicht sagen, warum, weißt du, also warum ich es geil finde. Es funktioniert einfach, obwohl es teilweise gegen meinen eigenen Moralkodex sogar vielleicht geht, so, ne, was da in diesen Liedern passiert. Wie ist das für dich? Du bist ja auch Familienvater, so, wenn du so den Gangster-Rap-Kram produzierst, kannst du das so für dich auch so einfach trennen, dass es so Kunst ist? Oder gibt es schon so Momente, wo du so denkst, oh Mann, ey, wenn mein Sohn das jetzt hört, so, das muss ich vielleicht ja, auch was erklären, also, oder?
Früher habe ich mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht, so, ne, da, und weil das aber auch, ich sag mal so, es gibt schon Songs, die ich gemacht habe, wo die Lyrics irgendwie richtig assi sind und so, aber ich finde trotzdem, dass es fast immer auch so diese komplett geisteskranke Linie nicht so überschreitet, weißt du, und manche Sachen würde ich auch nicht machen, so, aber klar mache ich mir darüber jetzt mittlerweile Gedanken auch so, ne, dass es so, wie, okay, wie ist das denn, wenn er das jetzt hört und so, ne, und finde ich auch nicht mehr so geil. Also ich würde jetzt, glaube ich, mit dem Alter auch viel eher bei irgendwas sagen, wo ich irgendwie denken würde, das ist mir zu krass, das, da stehe ich 0,0 dahinter, würde ich das auch nicht mehr machen, glaube ich, weißt du. So, also im Alter, wenn man so ein bisschen reifer wird und so, ne, dann kommt man schon so ein bisschen dahin. So. Aber ich finde, Aiko hat halt auch irgendwie so eine Ausnahmestellung,
ja,
dass der irgendwie mehr darf als andere, so.
Ja, und es ist eben auch echt so, also ich meine, gerade bei dem Album ist es eben auch tierisch gut orchestriert in der Reihenfolge, ne? Also es, so, es fängt eben an mit Ihr Hurensöhne und hört dann auf mit diesem Ding, wo auch wirklich so gefühlt in einer ganz anderen Stimme rappt als auf den anderen Dingern, ne? Mit den, heute wasche ich meine Seele rein, ne?
Nee, oder ist das letzte? Ist, der letzte ist 1999 Part 3.
Ach so, stimmt.
Der aber kommt, der ist auch eher
so. Genau, also so diese retrospektiven Dinger, ja, ja, eher, ja, wo so voll viel, ja, also es, da passiert eben so viel Soziologiestudium noch um den Gangsterfilm herum, weißt du, so, ja, wo ich dann wirklich das interessant fand und warum, glaube ich, auch das Feuilleton und, weißt du, so richtig ernstzunehmende Journalisten das auch gecheckt haben, die, glaube ich, sonst nie irgendein Deutsch-Street-Rap-Album, weißt du, so mit so, okay, viel Drogen-Talk und Gewalt-Talk und so abfeiern, so, aber genau, es hatte wirklich so viel, so, dass du wirklich so diese Welt checkst irgendwie, ne, so, wo er auch sagt, dass man Brot kriegst du nicht auf Kombi, so auf so,
ja, ja,
kriegst dir keiner oder streckt dir keiner vor, aber wenn du im Ghetto wohnst, so, du kriegst immer Drogen vorgestreckt. Ne? Also alleine diese Logik, ja, hatte für mich noch nie irgendein Gangster-Rapper irgendwo auf den Punkt, ja, gebracht, auf der ganzen Welt, weißt du? Und ich finde immer diese Street-Smartness hat mich auch immer schon gereizt an Rap natürlich so und fand ich hier in Deutschland noch nie so gut umgesetzt. Also ich fand auch, was er da so poetisch gebracht hat, so, hat so viel erklärt irgendwie, dass es auch dann das andere, weißt du, total relativiert. Also, dass man nicht denkt, okay, das ist ein Assi-Rapper, der einfach nur Schimpfworte, nee, benutzt und also nur Drogen rappt. So.
Alleine, die, wenn du sagst, wie das so quasi die Reihenfolge, die Tracklist, ne, so wie es orchestriert ist, hast du gesagt. Ne? Also, das kommt ja von dem. So, ne? Das ist auch bei jeder Platte so. Mhm. Und das interessiert mich auch nicht. Also, jetzt nicht so auf mir egal, aber das ist so sein Ding. So, er sagt, ich mache die Tracklist und ich bin mir eigentlich da auch immer so total sicher, das wird schon gut sein. Und selbst wenn ich denke, warum der Song denn schon da oder warum der ist doch voll geil, wieso kommt der so spät? Der weiß schon, was er macht, so, weißt du? Und auch diese Bilder, die du gesagt hast mit dem Kombi, mit dem Brot und so, das ist ja auch das, was den, glaube ich, so special einfach macht, so, ne? Dass der, klar, dieser Street-Dude ist und so diese, aus der Welt kommt. Und dazu hat er aber auch noch so dieses krass Künstlerische, so, ne? Und da darf man den auch nicht unterschätzen, glaube ich, weißt du?
Nee, safe, auf jeden Fall.
Nicht, dass der jetzt das tust, das meine ich nicht, aber es gibt auch Leute, die das unterschätzen, glaube ich, einfach so, weißt du? Die denken dann so, ja, das ist so Zufall und so, aber bei dem ist halt auch, der macht mehr im Kopf, als man ihm, glaube ich, so, als man denkt, weißt du?
Ja, voll. Ja, und einfach echt so diese, also ich finde einfach, die Kombo bei euch ist einfach so krass. Gab es viele. Würdest du dir wünschen, dass es, also ich finde, es passiert auch so ein bisschen dass mehr Rapper, Produzenten, Tech-Teams oder wieder so ganze Projekte so kommen, aber war, eine Zeit lang war es ja gar nicht so, ne? Also jeder Rapper hat einfach nur wahllos überall gepickt, so, findest du das auch irgendwie wichtig und richtig oder also, dass das so,
ne? Ich finde das total cool. Auch wenn so einer ein Camp irgendwie, ein Typ nur das ganze Camp bedient oder so und ich finde das irgendwie gut, weil das ist so, dann ist es so eigenständiger irgendwie, weißt du? So, sonst, ich mag nicht dieses so sein wie alle anderen auch. Und wenn du dann irgendwie so Beats von allen Leuten nimmst so dann, und alle machen das auch irgendwie, dann ist es auch total das Gleiche irgendwie immer so, ne? Und Nee, ich bin voll Fan von diesen Kombos. Von zwei, also ein Rapper und ein Produzent oder Sänger und Produzent oder so. Ich finde das super.
Was mich auch noch bei dir interessiert, weil wenn man mit Produzenten arbeitet, eben aus der Rapper-Sicht, habe ich so gelernt, so man pickt sich Beats, die kriegt man immer irgendwie als MP3, damals noch irgendwie auf Tape, dann irgendwann auf CD, jetzt mittlerweile ne, per MP3 oder wie auch immer. Und man bewertet so die Fatness vom Beat ja anhand von einer Summe, die man kriegt. Ne? Und dann wenn man irgendwie den Song fertig macht und dann die Files irgendwann kriegt und das dann zum Mixen geht, dann kommt ja oft erst die Wahrheit ans Licht. Irgendwie ist jede einzelne Spur von dieser Produktion gut, wenn man sie reinzieht. Klingt das denn genauso fett, wie der Beat klingt? Oder hat der Typ da irgendwas einfach auf der Summe vom Beat letztendlich gemacht? Also viele Leute, die Musik nicht checken in diesem Musikprogramm, wir haben da so 1000 Spuren und am Ende ist die so die Stereosumme. Und auf den Kanal kann man natürlich auch noch 1000 Limiter, Kompressor, Maximizer packen, damit einfach das irgendwie die Summe fett klingt. Und oft ist es aber so, dann, wenn man die einzelnen Spuren rausbaut, bounzt man das auf der Summe ja oft nicht mit so und dann kommt da oft Kram an, der überhaupt nicht fett ist und dem muss man sich super akribisch wieder zusammenbauen, teilweise Frequenzen nachbauen so und bei deinen Sachen war es immer so, dass dann die Mixer, also oft Derek, Shoutout an Derek von Krog, der auch Nenas Musical Director und Keyboarder ist, bei dem haben wir auch schon geile Sessions gehabt und da habe ich irgendwie ein paar meiner letzten Alben gemixt und wenn der so Sachen von dir gemixt hat zum Beispiel, kam so das Feedback zurück, so ja, also da habe ich einfach seine Musik komplett so genommen, gar nichts mehr dran gemacht und dann nur noch ein bisschen die Stimmen, weißt du, so reingemixt und ein bisschen weicher, so hier und da ein bisschen die S-Laute und so, das so den Mix rund gemacht, aber ist das so passiert einfach nur, weil du immer weiter irgendwie daran rumgedoktert hast, bis es so fett war oder weil es einfach irgendwie dein Grundtalent ist oder hast du auch bewusst irgendwann so richtig Zeit in dieses Sounddesign gesteckt, weil du gemerkt hast, dass du mal Sachen zum Mix schickst und die nicht so fett zurückkommen, wie du sie haben willst.
Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Also auf jeden Fall, früher war halt auch, wenn man auch nicht so alles genau weiß und auch so Anfänger ist und so, ne, dann, dass man halt auch da irgendwie so Fehler macht, obwohl es auch nicht wirklich Fehler irgendwie dann so gibt, so bei Musik, aber genau.
Ja, aber allein der Fehler ist ja, kann ja sein, also den merke ich bei mir eben teilweise noch als Produzent, dass ich so denkst so, ja, aber es klingt ja schon ganz fett und der Rest wird schon beim Mix geil, weißt du?
Ja, ja, voll.
Aber der Mix ist ja auch dann nur so eine Instanz von jemandem, der entweder richtig oder falsch jedes einzelne Element interpretieren kann, ne? Und entweder irgendwas, was du vordergründig haben willst, genau dahin stellt, wo du es haben willst oder eben auch voll weit weg macht und dann auf einmal nur, weil ein Shaker fehlt, hat der Beat gar keinen Groove mehr oder so, ne?
Und deshalb, also es war schon so, dass ich das halt auch ein paar Mal halt hatte, dann kommt ein Song gemixt zurück, super scheiße, also original auch der erste, also dieser Azad-Song, Number One heißt er, dieses mit Savage Feature auf seinem zweiten Album. Weißt du, wenn ich mir den jetzt anhöre, so, und das hat so ein krasser Dude aus Frankreich gemixt, so auf dem SSL-Board und so, weißt du, also so voll aufwendig und so damals auch. Und der klingt total scheiße, weißt du? Und mein Rough-Mix ist auf jeden Fall geiler vom Sound als der Song, wie der jetzt auf der Platte drauf ist, so für immer.
Krass.
So, und also diesen Moment hatte ich schon sehr früh auch, dass ich einfach das mich total abgefuckt habe, weißt du? Weil wenn du das nicht mehr hören kannst, dann, weil du es vom Mix nicht mehr gut findest, ist eigentlich für mich dann dieser Song zerstört, so, weißt du? Ich kann mir dann so vorstellen, ja, der hätte auch so schön klingen können, aber wenn er halt scheiße klingt, klingt er halt scheiße, weißt du? Und
wieso, man hat ein schönes Bild gemalt und jemand hat es einfach voll schief an die Wand gehängt in so einem, weißt du, Raum, der nicht geil aussieht und du bist so, nee, ey, was bringt das jetzt, dieses Bild? So.
Das ist dann total scheiße irgendwie, ne? Und ja, auf jeden Fall habe ich mir dann mehr Kopf darum auch irgendwie gemacht, um die Sachen so gut Leuten zu geben, wenn die mischen, dass das schon so geil eigentlich ist, so zum Beispiel Lex Barkey auch, ne, so Shoutout an ihn, bester Typ aus Berlin und der fast alle meine Sachen mischt so und der sagt immer, ich mach noch so 10-15% drauf bei dir. So, und dann ist auch irgendwie gut, weißt du, weil ich gebe das schon so weit ab, dass es eigentlich schon reicht und er macht dann noch so ein bisschen geiler noch, weißt du, und das ist für mich eigentlich auch die perfekte Kombination so, ne, wenn das dann so passiert. Und aber es hat auch echt Jahre gedauert bei mir auch, wo ich so sagen kann, okay, das schicke ich raus und ich weiß, das wird einfach gut, wenn der Typ das macht, so mich, weißt du? Und bin ich auch mega happy, weil das war immer so ein Kopfig, Mann, weißt du, dieses Mischen lassen von irgendwelchen Leuten und dann, die haben dann ihre eigenen Ideen, die du aber nicht geil findest, ja, und weißt du, so.
Und hast du da aber so das über mehr so Learning by Doing oder Leute fragen oder hast du irgendwie denn doch nochmal irgendeine Tontechnik-Kurs gemacht oder solche Sachen?
Nee, gar nicht, also so Kurse habe ich gar nicht gemacht und irgendwie war schon das meiste so, dass man sich das irgendwie selber draufpackt, weißt du? Weil zu der Zeit auch, also da war Internet, also ich weiß nicht, das war CD-Brennerzeit zum Beispiel, als ich angefangen habe, so, da war Internet so richtig noch nicht existent, so, ne? Und klar, aber ich höre schon auch auf Sachen von Leuten, also, ne? Jetzt auch, wenn ich irgendwie so ein erwachsener Mann bin und weiß irgendwie, was ich mache, so, und dann sitzen wir mal zum Beispiel bei dem Derek oder so, dann hat er ja auch so ein paar seine Special Moves gemacht, so, das sehe ich ja schon und interessiere mich dafür und dann so, okay, krass, so macht er das, okay, so, ne? Und also, ich glaube, es ist gut, wenn man nicht aufhört zu lernen und immer weiter sich das so versucht draufzupacken.
Ja, weil gerade bei diesem Mischen Thema wird es ja irgendwann wirklich Physik, ne? Und ist so sehr weit weg dann von irgendwie diesem Spaßfaktor Musik, ne? Also es geht dann wirklich so einfach um so Sachen, die man wissen muss, so irgendwie.
So ein bisschen, ja.
Ne? Und so.
Ich meine, das ist schon auch, ich würde jetzt Mischen auch irgendwie als so künstlerische Tätigkeit ansehen, so, ne? Aber es ist natürlich auch eher so ein bisschen, dass du auf bestimmt, so wie laut darf der Pegel am Ende sein und bla und so, ne? Das geht mir dann auch zu weit, so. Also so krass will ich mich dann auch nicht damit beschäftigen, dass mir nicht die Lust daran irgendwie kaputt macht, so, ne? Aber, also, weißt du, wenn du jemanden hast, zum Beispiel einen Mixer, dem du irgendwie vertraust und auch irgendwie weißt, der macht das geil und den auch sich entfalten lässt, ist halt auch cool. Und das ist halt eher künstlerisch als nur so, okay, ist die Frequenz von da bis da richtig, ja, und bla, ne? So, sondern die machen dann auch irgendwie selber irgendwie so kreativ mit deinen Sachen irgendwas. So, ne? Deswegen finde ich nicht nur so, dass das nur so ein Zahlending irgendwie ist oder so, ne? Weißt du, was ich meine?
Also, nee, ich meine, es ist eben trotzdem so, du musst ja einfach irgendwann diese Sachen wirklich, also bei, klar, so beim Musikspielen, wenn du dich jetzt ans Klavier setzt, auch so, ist entweder, weißt du, kannst du auch was Falsches spielen, aber es kann trotzdem Flavor haben, weißt du? Ja. Aber wenn du einen Basston einfach falsch mixt, dann wird er auf keiner Box richtig gut klingen, ja, weißt du? Also ich meine, irgendwann brauchst du einfach wirklich dieses Wissen und da finde ich, also bin ich immer fasziniert, wie schnell es einfach geht. Also weil du so deine Wege so hast, weißt du, und deine Soundauswahl und so, das ist einfach super schnell, weißt du, so, ja, einfach so, klingt wie fertig und du bist so, hä, wieso, wir haben doch gerade erst angefangen, weißt du, so, wieso ballert das jetzt noch 2 Minuten, so, und was macht der da, also das ist schon auf jeden Fall.
Ja, weil wenn du auch guckst, zum Beispiel, weißt du, also so Sounddesign oder einfach so dieses, dass man sich mit diesen, dass man sich so versucht, einen eigenen Sound irgendwie zu bauen, das ist ja also fast eigentlich gleichzusetzen wie jetzt eine Komposition von einem Song, weißt du? Also wenn du jetzt so zum Beispiel, ich nehme immer so Neptunes als Beispiel dafür, weißt du? Die haben Hi-Hat, Kick, Snare Sound, so Drums, dann haben die einen Bass und einen so eine Synthesizer-Melodie, so, weißt du? Das sind dann irgendwie 6 Elemente oder so und daraus bauen die einen Song, der ein Welthit ist. So. Und das liegt dann auch nicht nur an diesen Harmonien, die gespielt wurden oder den Chords oder so, sondern das ist einfach, weil jeder Sound davon total geil klingt. Ja. Oder ist es nur ein Peo, ein, weißt du, also so, das ist so wichtig heutzutage, finde ich, so das Gleiche wie Songwriting und so, wenn es krass gemacht ist, weil das so viel ausmacht für einen Song einfach, weißt du.
Ja. Und das jetzt natürlich macht ja auch die Disziplin jetzt wieder auf irgendeine Art mehr challenging, weil in jedem Smartphone irgendwie kann man sich umsonst irgendwie oder für 1 Euro krasse Apps runterladen oder ist es vielleicht schon GarageBand oder so drin. Es gibt super viele Programme, es gibt super viele Presets und Arten, gut klingende und gut produzierte Beats zu machen, ohne so viel Vorarbeit zu leisten, wie du hast. So. Und dadurch wird aber die Challenge dann wieder natürlich für Leute wie dich noch größer, auch eigene Sounds zu machen. Also ich weiß, bei einem der letzten Dinger, die wir gemacht haben bei dir im Studio in Köln, da hattest du dir gerade irgendwie so einen neuen Yamaha 90er Synthes mit so eigentlich so richtig Trashing Eurodance Sounds. Und dann aber eben durch so eine geile Kette, weil durch dein Gitarren-Background hast du natürlich dieses ganze sich selber geile Ketten bauen von kleinen Tretminen-Effektgeräten und dann einfach durch so eine Kette durch Distortion runter hochpitchen, irgendwie schräg machen und dann auf einmal sind das so die super funky Sounds und wir freuen uns extra drüber, dass diese Sounds jetzt so geil unique klingen, aber eigentlich aus so einem trashigen
Ding kommen. Total, ja, also aber weißt du, selbst wenn du auch diese, das, was du meinst mit so Apps und so, ne, und das auch einfach heutzutage so einfach ist, weil die Sounds auch schon, die Qualität so gut sind, so einfach ist, irgendwie gut klingende Sachen zu machen und so, ne. Aber das ist, finde ich, ist auch nur so das eine, ne, so, weil du kannst irgendwie mit so ganz einfachen Mitteln dir so ein Trap-Beat, sag ich mal, bauen, wie auf dem, was weiß ich, ey, Travis Scott-Album oder so, weißt du, und, aber nur weil du diese Sounds verfügbar hast und diese Software und so, das heißt ja auch noch nicht, dass du geile Musik machst. So. Ne? Das ist auch so ein bisschen, kannst du das auch vergleichen mit so Leuten, die irgendwie so Kings in ihrem Instrument sind, Pianisten zum Beispiel jetzt, was total geil ist und ich super finde, wenn Leute so eine klassische Klavier- oder musikalische Ausbildung haben, das ist voll super, aber voll viele von denen können keine geile Musik machen. Na, so, nur weil du das irgendwie verfügbar hast, weil du weißt, wie es geht, heißt noch nicht, dass du es auch geil machst. So, ne? Und das ist dann so ein bisschen das Ding, dass trotzdem, also deswegen macht mir das jetzt nicht Angst oder so, weil, weißt du, so, weil das ist irgendwie, was ich immer so für mich so drüber steht, so dieses, ist das krasse Musik, so berührt mich das oder ist das einfach nur so, weil der Typ irgendwie gut das Handwerk abruft so.
Ja, genau. Weißt oder du? Heutzutage eben so die Technik, der den Personen so viel entgegenkommt, dass nicht mal mehr viel Handwerk nötig ist.
Ja, genau.
So, ich finde es auch immer interessant, wenn Leute sich darüber aufregen. Also weißt du, so Fotografen sich darüber aufregen, dass jetzt jedes iPhone bessere Fotos macht als ihre Kamera, die sie für 20.000 sich irgendwann geholt haben oder irgendwie Designer sich aufregen, dass das, was sie so als Handwerk gelernt haben, kannst du jetzt auch, weißt du, so, ich kann jetzt in irgendeinem Graffiti-App, ich kann einfach so eine Schreibschrift irgendwas machen, das hat direkt die Outlines und die 3D-Schatten und das Highlight mit dran und ich muss nur eine Linie ziehen, weißt du, und sonst hätte ich eben voll filigran die Outlines rummachen müssen, die Schatten, müsste wissen, wo die Schatten fallen und weißt du, und jetzt machst du es in einem Ding so und die Technik kommt uns natürlich entgegen, aber ich persönlich lasse mich auch echt überhaupt nicht davon einschüchtern, weil ich glaube, umso wichtiger wird eben Ausdruck und Gefühl, weißt du, und Geschmack. So, ne? Und das ist echt auch, finde ich, was ich bei dir eben interessant finde, auch du bist auch einer der wenigen Produzenten, die einfach so diesen Gesamtüberblick über Sachen so haben. Irgendwann hast du mich angerufen, bei Haus am Meer zum Beispiel, das ist auch, glaube ich, unser erfolgreichster Song, den wir zusammen gemacht haben bisher. Und wo du irgendwann nach ein paar Wochen, wo wir an dem am Arbeiten waren, so mich angerufen hast, so, Dicker, ich weiß nicht, ey, ich habe die letzten vier Takte in der zweiten Strophe rausgeschnitten. Hör dir das mal an. Und zuerst habe ich sie vermisst und dann aber, weißt du, dann fünf Minuten später auch nicht mehr und jetzt irgendwie ab und zu, wenn ich ihn live spiele, weißt du, und dann so.
Machst du die noch?
Oder? Nee, aber dann, wenn ich so in den Hook gehe, ab und zu hatte ich so diesen Moment, wo ich dachte, ey, hier kamen irgendwann mal Takte, aber ich vermisse sie gar nicht, weißt du, war schon richtig so, ne? Ist irgendwie und
also ich bin auch immer so, also ich glaube, vorhin hast du auch Geschmack gesagt und so und das ist sowieso, glaube ich, das Wichtigste von bei der ganzen Sache so, ne? Dieses so, auch wenn du jetzt Sounds drehst und so gefallen die mir, was muss der haben, damit der mir gefällt, so dass ich so meinem Geschmack irgendwie vertraue, so und aber ich liege auch manchmal falsch, weißt du? Also so, ich habe schon das Gefühl, oft auch bei so Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel meint, okay, diese vier Takte irgendwie so, klar, kann man die auch drin lassen, aber es ist halt geiler, wenn man die wegtut, weil die jetzt auch nicht so krass sind oder so, dann ist es so mein Geschmack in dem Moment und manchmal ist es irgendwie richtig und manchmal auch falsch, so, ne, aber so, ich glaube, früher hätte ich das auch nicht gemacht, weißt du, ich hätte dann gedacht, so, boah, dann stoße ich den Leuten vor den Kopf oder hätte ich eher so den zurückhaltenden Weg gewählt, so, und ich habe aber irgendwie gemerkt, so, dass allgemein im Leben, dieses Ehrlichsein ist einfach das Wichtigste. So, ne? Und gerade bei Musik finde ich das auch. Weißt du? Da bringt das irgendwie nichts so. Weil ich meine, dass du ein überkrasser Rapper bist, dass ich das so sehe, das weißt du ja auch. Das macht ja jetzt nicht, oder das kritisiert dich ja in dem Moment auch nicht so krass. Verstehst du, was ich meine? Nee, ich sage so, ey, diese vier Takte, ich glaube, wir nehmen die raus, Digga, das ist besser. Ja. Dann hat das irgendwie einen Grund und du verstehst das ja dann auch, weißt du? Ja, und dass das gar nicht so, oder wenn du jetzt sagst, ey, ich finde die Snare aber irgendwie nicht so geil, dann fühle ich mich persönlich ja nicht so dadurch angegriffen, so, ich weiß ja, dass du das gut findest, aber vielleicht hast du ja recht in dem Moment, so, ne? Und diese Ehrlichkeit bei Musik ist auch super wichtig, finde ich. So, ne?
Ja, und einfach so dieses, dass dass der Song das Wichtigste ist, ne? Also dass alle ja. irgendwie versuchen, so das dem Song gerecht zu machen und nicht jemand sagt so, ja, aber ich will, dass ich noch ja, jetzt genau. die letzte Entscheidung getroffen habe, nur damit ich sagen kann, also
genau.
ich habe die letzte Entscheidung getroffen.
Zum Beispiel so, wie ich auch mit dem Fahrrad arbeite, so, da ist es total so, ne? Weil wir beide so krasse Köpfe haben für unsere Musik mhm. irgendwie und so, das musste ich auch irgendwie lernen, weißt du, wenn ich irgendwas gemacht habe für uns und ich habe das total gefeiert und er sagt so, nee, das fand ich vorher geiler und so, dann ist natürlich erstmal bei Künstlern eh dieses Ablehnen ist erstmal so, okay, mein Leben ist zerstört, der mag das nicht so, aber wenn man das so ein bisschen so darauf klarkommt und sich das auch anhört, diese Kritik, das ist voll super, Mann.
Ja,
ist
oft. Da ja, wollte ich eh gerade ehrlich gesagt hinleiten, zu die Achse.
Ach so, okay.
Projekt was du mit Fahrhot vor ein paar Jahren gestartet hast. Und ihr habt ein Album noch nicht, ne, aber ihr habt eine EP und
zwei EPs,
ne, genau. Und auch ein paar richtig krasse Videos auf jeden Fall. Auch sehr, sehr edgy und super interessante Videokonzepte. Und die Mucke ist ja, ich meine, Fahrhot und du sind für mich, finde ich, auch so super unique, also genauso unique, wie ich jetzt deine Position in diesem deutschen Ding beschrieben hat, ist Fahrhot irgendwie auch, ne? Der hat auch so ein ganz krasses Portfolio an unterschiedlichen Baustellen, irgendwie von so Nekas quasi Welthit irgendwie, ne? So dieses Heartbeat hieß das? Oder nee, wie hieß das Ding?
Heartbeat,
ne, genau. Wo es sogar noch ein Nas Remix irgendwie, ne? So eine Nas-Strophe von gab und für Talib Kweli produziert, aber auch in Deutschland irgendwie von irgendwie krassen Hits für Max Herre, die im Radio liefen, bis hin zu krassen Underground- Beat-Sachen, die er jetzt rausbringt und geilen neuen Producern, Agar John und auf seinem Kabul Fire Label, also auch super artsy, eigener Musikdesigner eher, würde ich ihn fast nennen, als, also das ist ein Tam, weil er also Klangwandteppiche oder so, weißt du, der macht so irgendwie so krasse,
total,
ist so voll eigen, also.
Also ich bin auch Fan, ja, und das, deswegen ist auch irgendwie so, dass ich wüsste auch keinen anderen, mit dem ich das machen wollte. Also ich kann auch mit anderen Leuten bestimmt coole Musik machen und passiert bestimmt auch oder halt auch nicht, aber so, dass man so sagt, okay, ich will, dass das eine, so eine Band, wir sind ein Team und so, wüsste ich auch keinen anderen, weil ich einfach seine Sachen so auch so gut finde, weißt du?
Nee, passt doch echt krass, also ich feiere die Sachen auch hart. Ihr würdet ja wahrscheinlich, wenn jetzt nicht letztes Jahr komplett so ein Lockdown-Scheiß begonnen hätte, hättet ihr wahrscheinlich auch viel live gespielt mit dem Ding, oder also das war schon der Plan da? Das
schon,
ist
wir so. Haben schon ein bisschen live gespielt auch und so hier und da mal, und wir hatten aber so 2019 haben wir auf dem Meld gespielt, das war auch irgendwie unser bester Auftritt, den wir bis jetzt hatten, so, und das war so geil einfach.
Ja, bei meiner Aftershow-Party, wo die Plattenspieler eine halbe Stunde lang nicht angehen, den fand ich auch ganz gut.
Ja, das war so, genau, da können wir gleich auch noch drüber quatschen. Das war so ein bisschen... habe ich auch gemerkt, das ist, glaube ich, nicht so der Platz für uns, so, weißt du, gewesen. Also, wenn man jetzt so als DJ-Team, was wir eigentlich überhaupt nicht sind, aber da so hinkommt zu irgendwas und da so Songs spielt, dann kann das auch geil sein, aber kann halt auch, weißt du, da war zum Beispiel ein Dude, der ist immer gekommen, der wollte irgendeinen Song sich gewünscht. Und ich dachte mir halt,
voll nervig.
So, jetzt kann ich auch verstehen, wie sich so allgemein DJs fühlen, wenn sowas passiert die ganze Zeit, aber das hat mich halt so genervt einfach, wo ich bin nicht hier irgendein DJ, Mann, weißt du, und ich mach das, was ich will, und lass mich in Ruhe.
Also beim Meld eigentlich macht ihr eben Sets mit euren Songs sozusagen,
genau,
den Live-Version davon.
Genau, und wir spielen ja auch, also wir haben erst aufgelegt, quasi, also mit Ableton und so einem Controller, wo wir unsere Songs gespielt haben und die so ein bisschen zerhackt haben live, weil immer schon dieses Play-Drücken einfach war so, da habe ich keinen Bock drauf, das muss ich nicht machen.
Nee,
und dann die Weiterführung war so, ich habe Bass live gespielt, wir haben einen Drummer mitgenommen, der Fahrrad hat Keys gespielt, dass man das dann noch so ein Band-Ding daraus macht irgendwie, was total geil ist und Spaß gemacht hat auch bis jetzt. Und auf Meld haben wir es auch so gemacht, und da war auch das erste Mal so, wo ich gedacht habe, weißt du, da war so ein High Snobiety Stage war das, und wir haben so unsere Sachen aufgebaut, und dann war ich so am Aufbauen, und irgendwann drehe ich mich so rum, und dann ist dieser ganze Platz leer vor der Bühne, so, weißt du, und dann war ich so zu ihm, so zu Fahrrad, so, okay, was machen wir jetzt, Alter, weil wenn keiner kommt, spielen wir trotzdem, oder was machen wir denn, gehen wir dann, so, und er so, nein, wir spielen auf jeden Fall einfach unser Ding, egal was da passiert und so. Und dann irgendwie eine Viertelstunde später waren da 800, 900 Leute auf einmal, die auch wegen uns da waren, weißt du? Weil ich glaube, Rin hat da gleichzeitig gespielt auf der Hauptbühne. Also das war, weißt du?
Ja, das bei Festivals ist eben auch crazy, weil man selber eben, wenn man so nicht so ein aktiver Festivalgänger ist, gar nicht gewohnt ist, wie akribisch on point diese Leute da sind. Ey. Also dass die es wirklich auf dem Schirm haben, dass so, okay, aber um 14:15 oder 16:15 sind wir dann auf der Bühne da 3 Kilometer weiter drüben und die sind dann auch wirklich da. Ne? Ich hatte das auch so Dinger, wo wir noch beim Aufbauen so und ich sehe einfach so einen riesen Platz leer.
Leer, ja.
Und dann bin ich schon so hinter der Bühne und versuche einfach nur irgendwie mein Ego in Check zu kriegen und bin so auf, okay, Digga, ist alles okay, so. Boah, Leute mögen dich trotzdem noch, ja, ja, so, genau. Weißt du, und versuchen mir selber so einen Pep-Talk zu geben, komm auf die Bühne, stehen da 10.000 Leute, voll. Weißt du, so eine, so, what? Es ist echt komisch bei Festivals, so.
Und das war halt jetzt zum Beispiel, also allgemein, dass diese Corona-Zeit einfach für alle total scheiße ist, so, ne, aber was mich halt so hart auch ärgert, ist halt das, so, ne, das war einfach das beste Konzert, es hat so einen Spaß gemacht, alle haben es gefeiert und wir waren auch so on fire, so, okay, komm, wir machen jetzt noch eine Platte, wir machen dann jetzt richtig live, ja, und ne, wir haben ja auch so Visuals von Chehad Abdallah, der uns das alles gebaut hat und so, was, das ist jetzt auch nicht einfach, da sind zwei Dudes, die drücken zwei Knöpfe, sondern wir haben uns wirklich auch einen Kopf da drum
gemacht, ja, weißt du, und haben auf so der Produzentenebene mit den Sounds, ne, du hast mir dieses Teil gezeigt, das ist so, wie heißt das?
MIDI Fighter,
das ist so ein kleiner Controller mit Arcade-Buttons, also wirklich genau. So wie in diesen alten Games, so diese runden Knöpfe, und dann kann man da eben seine Sounds drauflegen, aber du hast das auch so programmiert, dass wenn du es hochnimmst und zum Beispiel nach rechts kippst, dann distortet alles, oder wenn du es nach links, also du kannst das einfach mit Effekten belegen noch, total. Mit der physischen Neigung des Gerätes, und,
ja, und
da kann man dann ja auch wieder geile Nerdy-Levels
drauf. Total das Nerd-Level, da ist auch ein Kumpel von mir aus Köln, der Aram, der uns da auch voll hilft, der ist halt das Brain hinter der Achse live, so einfach, ja. Und der baut uns dann diese Sachen zusammen und so. Und weißt du, auch dieses Teil zum Beispiel, ist so, da ist auch ein Knopf, wenn wir so unsere Visuals auch haben, dann triggert dieser Knopf auf dem Ding, der eigentlich nur so Audiokram spielt, der triggert so ein Ding auf dem vom Video, dass quasi so ein Achse-Ding, so ein Mund, der so Achse schreit, immer so über alles drüber gelegt wird. Also das ist schon hart ausgecheckt auch, weißt du? So, und das ärgert mich halt so doppelt, weißt du? So, dass wir geben uns da echt krass viel Mühe auch für live und so. Und es wird schon wiederkommen, so, ne? Aber das war so ein bisschen der Downer. So.
Ja, aber definitiv, ey, für alle Leute, die es noch nicht auf dem Schirm haben, ist es wirklich schon laute und fordernde Musik, so, aber bringt echt Spaß, und auch mit den Videos zusammen kann ich sehr empfehlen, auch ein paar einfach krasse, so ein bisschen illegal Aktionen auch in den Videos, und so schon bahn- und grenzenbrechend auf jeden Fall und gesetzbrechend teilweise auch, echt krasse Mucke, also ich hoffe, dass da mehr kommt, ich hoffe auch, dass sie damit...
Ja, wir sind auch dabei, auf jeden Fall, also... entwickelt sich so ein bisschen in eine andere Richtung. So. Also klar, es ist immer noch Achse und Fahrt und ich und so, aber so ein bisschen anders wird es schon werden. Und ja, wir sind auf jeden Fall am Machen, aber wir lassen es auch voll Zeit, weißt du. Jetzt zu sagen so, ey, wartet ab, bald kommt das und so, das kann auch noch irgendwie ein Jahr dauern. So, ne? Aber das ist zum Beispiel ein Ding, was ich jetzt, hat jetzt keinen Zusammenhang damit, aber das habe ich so vom Fahrrad so ein bisschen gelernt. Dieses, ich bin so, wenn ich irgendwas gemacht habe und das ist fertig, ich will, dass das sofort rauskommt. Mhm. Weißt du? Und weil ich dann denke, wenn ich jetzt damit noch warte, dann ist es so alt irgendwie. Aber das ist ja voll der Quatsch, weil das ist ja nur, ich kenne das ja nur und er vielleicht.
Ja, ja, klar.
Die Leute wissen es ja überhaupt nicht, wann wir das gemacht haben und so. Weißt du? Und
ja, aber irgendwie stimmt es auch schon, weil man alleine selber, gerade wenn man viel produktiv ist, man moved auch so schnell weiter, ne? So, ja. Und dann ist es auch wirklich so, dass so, man Sachen, so, die einen heute so super berühren, vielleicht in einem halben Jahr einfach nicht mehr berühren, nur weil man irgendwelche Sound oder Stil, weißt du, ja, so Sprünge wieder gemacht hat, aber den, weißt du, das Lied vom halben Jahr oder den Song oder den Beat gar nicht schlechter machen, aber nur deine eigene Wahrnehmung ist so, ne?
Genau, also das ist also
passt vielleicht gerade nicht mehr in den Flow dann rein oder so.
Und das hat so ein bisschen der Fahrrad mir so vorgemacht, sage ich mal, dass das auch voll in Ordnung ist, ne? Ja. Dass wenn du einen Song hast, der auch 3 Jahre rumliegt und dann bringst du den erst raus, der kann immer noch überkrass sein für alle anderen, so, ne?
Ja, auf jeden Fall Shoutout Fahrrad und Kabul Fire, auch echt super viele geile Releases, echt hat er sich ein krasses Underground-Label aufgebaut, wo er so richtig viel guten Content raushaut, der echt auch, glaube ich, weltweit gecheckt wird, so von Leuten, also so richtig in dieser Beatmacher und
Producer. Also sein neues Album ist ja auch irgendwie von so einer englischen Zeitung so als Album des Monats und so.
Stimmt, was heißt Guardian?
Guardian, ja, Guardian. Genau, das ist ja super krass. Und also man müsste auf jeden Fall, oder man sollte auf jeden Fall sein Label auf dem Schirm haben oder ein Auge drauf haben, wenn man auf so eine Mucke steht halt so, ne? Weil das so schon Qualität irgendwie ist. So.
Ich wollte dich abschließend fragen, weil ja auch viele Produzenten so in Deutschland dich vergöttern. Du hast schon Sounds auch selber mal rausgebracht, glaube ich, so ein Pack, irgendwie so ein Bundle mit eigenen Sounds, das es schon gibt, oder?
Ich habe so ein Drumkit mit Native Instruments für Battery gemacht, für so eine neue Version von Battery. Da gibt es so ein Basasian-Kit.
Ja. Und dann bist du hier auch gerade irgendwie, hast dich auch durch so ein paar von meinen Synthes durchgesampelt und bastelst selber auch gerade eine Library. Weiß man schon, wann die rauskommen wird? Weil
nee, noch nicht so wirklich. Es ist auch noch nicht so klar, ob das einfach so nur eine Library ist, wird oder ob da irgendwie noch was mehr draus entsteht. So. Aber so mein Studio, also ich teile mir mein Studio mit einem guten Freund, der Boris Rogowski.
Shoutout Boris.
Genau, der hat mit dir ja auch schon Sachen gemacht. Ich habe super viel mit dem schon in meinem Leben Musik zusammen gemacht. Der ist so meine Geheimwaffe.
Ja, so ein bisschen, Typ.
Weil er einfach spielt ein unfassbarer
alles
Musiker
ist. Mega.
Ne? Und genau, wir machen so Sample Libraries erstmal für uns einfach nur, dass wir so Sounds haben, die wir selber benutzen, die halt kein anderer hat. Aber die sind halt so gut und irgendwie wollen wir auch, dass andere Leute die benutzen können. Und da sind wir so ein bisschen am Checken gerade. Aber ja, immer wenn ich irgendwo bin und irgendein Keyboard sehe oder ein Soundtool sehe, was ich nicht bei mir habe und ich Zeit habe, zack, sample ich das.
Das ist eben auch was Geiles an diesem Beruf, ne? Dass einfach dieses Soundquellen samplen, also sich so Sounds sammeln. Ne? So. Wie manche Producer, die ich kenne, auch so ein Morlock, so der meint, manchmal ist er einfach nur so morgens, macht er einfach so irgendwelche Sample-Platten an und hört dann einfach, weißt du, beim Frühstück und so, aber es ist trotzdem so Samplen hören, aber du hörst einfach trotzdem auch die ganze Zeit irgendwelche Musik, die du sonst nicht hören würdest. So ein bisschen nebenbei und dann auf einmal aber auch so, da war der Loop. So.
Ja.
Das ist irgendwie einfach die ganze Zeit.
Auch wieder
Zeit,
so mit diesem Ding zurück, so, wo ich dachte, so, gemeint habe, so, dass es auch keinen anderen Weg gibt. So, ne? Das ist auch irgendwie so für mein Leben, so, was ich noch anderes hätte machen können oder noch kann oder so. Aber das ist auch das, was mir am meisten einfach Freude macht, so, weißt du? Musik und Sounds und genau das halt, was du auch gerade beschrieben hast. So, ne? Das ist so halt mein Ding einfach. So.
Eindeutig, Mann. Und deine Musik macht mir persönlich und den Leuten da draußen auch sehr viel Freude auf jeden Fall. So.
Danke.
Danke für deine Contributions zu diesem Game. Ey, du hast in Deutschland auf jeden Fall, finde ich, echt so krass das Level geliftet irgendwie mit echt wenigen anderen Leuten zu der Zeit. Also ich finde, so, es gibt ja immer so diese Phasen, weißt du so, wo Deutschland mal irgendwie schon ziemlich weit musikmäßig war, dann waren gefühlt die Rapper irgendwie weiter, weißt du, und die Beats waren so ein bisschen lame und dann kamen wieder krasse Beatschübe und irgendwie, ich finde echt, du hast echt richtig was vorangetrieben und einfach, ich merke auch jedes Mal, wenn ich mit dir arbeite, warum es so ist, weißt du, weil du wirklich einfach krass aufs Detail achtest und trotzdem einen geilen Gesamtüberblick hast und das ist auch eine Kunst, weißt du, weil es gibt so viele Leute, die entweder gut in Details sind oder gut im Gesamtüberblick, aber die Details nicht im Auge haben und das ist echt so ein bisschen ein derbe entspannter Typ einfach zum Arbeiten und war ein super Interview, vielen Dank, dass du hier warst.
Sehr gerne.
Hochkultur Podcast, check den Mann auf Instagram, @Bazazian und checkt alles, was er gemacht hat, ein riesen Katalog. Rammstein haben wir übrigens vollkommen vergessen sogar, da hast du mitgewirkt, also auf so vielen Baustellen, so man konnte gar nicht alles jetzt in einem Interview touchen, aber wird bestimmt nochmal ein Follow-up geben.
Machen wir irgendwann andermal.
Meine Damen und Herren, the man of the hour, Bazazian, peace out.